Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Panel, zur zweiten Podiumsdiskussion bei der 3W6 Online Convention 2025. Heute geht es ums Thema Rollenspielverlage. Spezifisch, wie geht es den deutschsprachigen Rollenspielverlagen in diesem Jahr und generell? Und dazu habe ich einige illustre Gäste dabei. Und ihr könnt aber gleich selbst vorstellen. Machen wir einfach mal eine Runde, wo ihr einfach nur sagt, wie ihr heißt, woher ihr kommt und ganz kurz etwas zu eurem Verlag. Und nachher gibt es dann eine Icebreaker-Frage. Das machen wir nachher. Vielleicht gehen wir mit aufsteigendem Alter des Verlags. Alexander, fang du doch mal an.
Ja, gerne. Ich bin der Alexander, bin 49, bin aus Ingolstadt zwischen Nürnberg und München. Süddeutschland, komme da aber gebürtig nicht her, sondern eher aus der Nähe von Frankfurt, also aus Hessen. Ich spiele knapp seit 36 Jahren Rollenspiel, also seit ich ungefähr 13 bin. Habe damals durch einen langen USA-Aufenthalt bin ich zum Rollenspiel gekommen. Habe jetzt mit einem Freund zusammen 2024 den Dunkelmänner Verlag gegründet für Indie- und Erzählrollenspiele. Und unser erstes Crowdfunding war letztes Jahr das Children of the Fall, was jetzt aktuell im Druck ist und Ende des Monats hoffentlich an die Bäcker verschickt werden kann.
Das ging ja fix, da reden wir sicher noch mehr darüber. Mel?
Ja, ich bin Mel aus Hamburg. Ich bin auch alt, 44. Und spiele auch schon ewig Rollenspiele und habe alles Mögliche an Rollenspielen gemacht, geschrieben, gespielt, geleitet, alles Mögliche. Und wir haben vor 2 Jahren in einer alkoholreichen Nacht beschlossen, man könnte mal einen Rollenspielverlag gründen. Das haben wir dann auch getan. Und das hat bisher immerhin schon 2 Jahre funktioniert. Wir haben das System City of Mist neu übersetzt und daran basteln wir jetzt. Immer noch. Und weiter.
Gut, dann zum Veteranen in dieser Runde, Daniel.
Ja, der ist aber interessanterweise der Jüngste. Ich bin 42. Insofern
ist... Auch die beste Zahl.
Aber der Verlag ist, der wird dieses Jahr 10 Jahre alt, der System Matters Verlag, den ich zusammen mit Patrick mache. Angefangen haben wir ja als Podcast vor 15 Jahren ungefähr oder 15,5 ist es, glaube ich. Und ja, wir machen Rollenspiele mit Erzählspiele, mit PBTA-Hintergrund, mit Dungeon Crawl Classics, Oldschool-Retro-Hintergrund. Und der Verlag sitzt in Gelsenkirchen, ich wohne allerdings in Oberhausen.
Machen wir jetzt die umgekehrte Reihenfolge, Daniel, kannst gleich weitermachen. Ja. So als kleine Icebreaker-Frage, in welchem Rollenspielprodukt, wenn du dich noch erinnerst, standest du das erste Mal im Impressum?
Dankenswerterweise hast du ja diese Frage schon vorher rumgeschickt. Das heißt, ich konnte gerade nochmal nachschlagen, weil es wäre mir auf Anhieb nicht eingefallen. Aber es war die Cthulhuide Welten Nummer 14. Und zwar ist die vom 14.04.2008. Das war meine erste Publikation, die in einem tatsächlich gedruckten Buch war. Ansonsten habe ich damals noch auf dem Cthulhu-Blog geschrieben. Aber das ist schon wirklich sehr lange her. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war die Biografie von H.P. Lovecraft und der World Jump Day war das. Das war so eine relativ ungewöhnliche Idee für Cthulhu Now oder so. Weiß ich, irgendwie so ein Quatschfeiertag war das, wo alle Leute gleichzeitig hochspringen, um dann
irgendwie und dann Cthulhu die Erde aus der, ja, naja. Genau, aus der Bahn werfen.
Naja.
Sehr schön. 2008, man hat das Gefühl, das ist noch gar nicht so lange her, aber verdammt, das ist lange her.
Ja, das ist leider wirklich sehr lange her, ja. Aber da habe ich auch Melanie zum Beispiel immer auf der Spielemesse gesehen. Im Support-Bereich für Cthulhu zum Beispiel.
Ja, wo ich als erstes stand, ist relativ, wenn man auch fangedruckte Publikationen nimmt. Ich habe sehr lange ganz viel Fanscience gemacht, denn wäre das irgendwann, keine Ahnung, 97, 98? Wenn man bei einem Verlag, also bei einem, was sich wirklich länger Verlag nennt und nennen durfte, nimmt, dann ist das vermutlich 2006, 2007 in den ersten Shadowrun-Büchern bei Pegasus.
Ja, ähnlicher Zeitraum, interessant. Alexander, bist bei dir?
Bei mir wird es jetzt das Buch sein, was rauskommt. Alle Sachen, die sonst irgendwie von mir mal geschrieben worden sind, sind zumindest nicht so veröffentlicht worden, dass da irgendwo was gedruckt worden ist oder mein Name darin erscheint. Also für mich ist das jetzt eine Premiere zum Monatswechsel, das Buch in der Hand zu haben und das erste Mal steht da was drin und du sagst, okay, das bin ich.
Das ist ein besonderes Gefühl, kann ich dir schon mal sagen. Es wird auch nicht alt. Es wird wirklich nicht alt. Aber Alex, bleib mal bei dir. Was bringt einen dazu, einen weiteren kleinen Rollenspielverlag im deutschsprachigen Raum zu gründen?
Ja, das ist, wie man dem Daniel sonntags zuhört und er sagt, lass das sein. Und du denkst, nee, wir lassen es nicht sein. Spaß beiseite, es war einfach, wir sind über das Children of the Fall gestoßen, mein Kumpel und ich, mit dem ich das zusammen mache, hatten dadurch, dass ich ein bisschen auch in der Orga drin war, vom CampfireCon, Kontakt zu Manny von 3P, der wiederum den Gareth gekannt hat, der das Buch gemacht hat. Und wir haben halt da mitbekommen, er hätte das gerne in Deutsch. Ich fand das System sehr spannend und die Idee das sehr spannend und dachte mir so, boah, es kennt keiner, nicht mehr, ich hab's gekannt. Dann haben wir uns irgendwie überlegt, das müssen wir eigentlich bekannter machen, wir müssen es übersetzen, wir wollen es mal rausbringen, weil wir es sehr spielenswert empfinden. Ja, und dann kam das ganz einfach so. Das ist so dann einfach so entstanden und ich glaube, es war auch die größte Hürde war, glaube ich, die deutsche Bürokratie für uns. Aber das ist ja oft so und dann haben wir da einfach angefangen zu starten. Wir hatten gute Kontakte, wir hatten jemanden, der das für uns übersetzt, der sowas nicht zum ersten Mal macht. Ich kannte mich dem Thema Layout und Druck aus, weil ich gelernter Mediengestalter bin. Also war das mal eine Sache, die konnten wir abhaken. Habe auch ein abgebrochenes BWL-Studium, wo ich sage, da kannst du so ein bisschen mit den Kosten berechnen und sowas. Ja, und dann haben wir einfach auch mit etwas Alkohol entschieden, ja, wir machen das jetzt. Und ja, das ist jetzt ungefähr 8 Monate her.
Okay, also der Alkohol dürfte immer eine Rolle gespielt haben, scheinbar. Mel, bei dir ist es jetzt so circa 2 Jahre her. Und das war ja ein bisschen speziell, weil ihr ein Spiel rausgebracht habt mit City of Mist, dass es so irgendwie schon auch mal auf Deutsch gegeben hatte. Was waren damals eure Überlegungen? Wie war das mit City of Mist? Wie ist das überhaupt dann entstanden, dass das zu euch gewandert ist?
Dass wir einen Rollenspielverlag gründen, war sogar unabhängig davon. Also eigentlich wollten wir den Verlag gründen und hatten noch keine Ahnung, was wir rausbringen. Weil wir gesagt haben, es gibt so viel coole Rollenspielregelwerke im Englischen, die es nicht so viel ins Deutsche schaffen, weil System Matters kann jetzt auch nicht alles übersetzen.
Das stimmt.
Und darum dachten wir, machen wir das mal. Und wir hatten zwar grob eine Idee, aber das hatte sich dann relativ schnell zerschlagen. Und dann sind wir sind 3 Leute und 2 von uns, ich und Oliver, haben gleichzeitig mitbekommen, dass City of Mist, was wir sehr gern mögen, den deutschen Verlag verliert. Also dass es in Deutschen dann nicht mehr herausgebracht wird. Und da haben wir überlegt, ob das nicht dann was für uns wäre. Und ja, wir haben überlegt, dass es vielleicht gar nicht gut ist. Kann ich auch überhaupt gar keinem empfehlen, etwas zu übersetzen, was wenige Jahre vorher erst im Deutschen rausgekommen ist. Aber das hat, glaube ich, relativ gut funktioniert. Aber der erste Verlag hatte wahrscheinlich auch ein bisschen Pech, weil da so eine Pandemie zwischen war. Zumindest funktioniert es bei uns bisher ganz gut. Und wir hoffen, es bleibt so. Aber ich kann es nicht empfehlen. Also bitte nicht nachmachen.
Generell die Verlagsgründung oder diese Sache mit dem schon existierenden Spiel?
Schon ein existierendes Spiel. Wir versuchen das Marketing ein bisschen anders zu machen. Ich glaube, das hilft ganz gut. Weil als ich das erste Mal darüber gestolpert bin, dachte ich, das sei ein Superheldensystem. Und ich mag keine Superhelden, also habe ich es nicht genommen. Ich musste es dann irgendwann mal gezwungenermaßen spielen auf einer Veranstaltung, wo man zugelost wurde. Und dachte schon, das kann ja nichts werden. Aber ich habe festgestellt, das ist, man kann es Superhelden nennen, aber eigentlich fallen einem ganz viele andere Attribute vorher ein, die man vor den Superhelden-Aspekt nimmt. Und da habe ich gedacht, vielleicht sollte man das so rum denn mal versuchen, an die Leute zu bringen. Wenn die sind wie ich, dann mögen sie es danach lieber als vorher.
Ja, super spannend. Das ist natürlich ein Aspekt, der mich besonders interessiert, weil ich das ja auch beruflich mache. Also nicht für Spiele, für andere Dinge mache ich Marketing. Aber Daniel, okay, du hast gesagt, 10 Jahre System Matters. Mhm. Du und ihr hattet ja schon einiges an Erfahrung dabei, ne? Mit Cthulhus Ruf, beide auch in der Cthulhu-Redaktion aktiv, also du zumindest sehr aktiv. Seid ihr dann dementsprechend top vorbereitet in die Gründung gegangen oder war das auch mehr Learning by Doing?
Bei uns hat Alkohol keine Rolle gespielt, fällt mir noch ein, weil, also ich trinke ja gar nichts, insofern. Patrick hat, glaube ich, im Laufe der Zeit Whisky zu schätzen gelernt, was vielleicht auch auf die Verlagsarbeit zurückzuführen ist. Allerdings, Geschäftsgründung war halt so ein Ding, wo ich gar keine Ahnung hatte. Patrick hat damals Buchhaltung gemacht für die Grünen. Insofern war der da schon ein bisschen versiert, weil das ist ein Bereich, wo ich überhaupt keine Ahnung habe und auch keine Ahnung haben möchte. Also mir genügt der restliche Teil dann. Aber die Hauptproblematik war eigentlich, wir hatten eine Menge Ideen an, was man alles machen könnte. an Dingen, weil man muss sich das vorstellen ein alter Mann erzählt von früher. Vor 10 Jahren, da gab es halt bei weitem noch nicht diese Menge an Spielen auf dem Markt. Das war deutlich anders. Und gerade auch diese kleineren Erzählspiele. Ich erinnere mich, Ulysses hat dann so erste Versuche gemacht mit dieser Narrativa-Reihe, die aber auch so eine Luxus-Variante war. Das war schwierig. Der Carsten natürlich von Pro Indie hat viele kleinere Sachen rausgebracht, sowas wie Fiasco oder so, nach Deutschland gebracht. Aber das Problem ist eben, so kleine Spiele sind halt auch ein bisschen schwierig immer, weil die machen auch viel Arbeit und die bringen bei weitem nicht so viel rein. Und dann muss man halt überlegen, was macht man überhaupt? Und damals, wir haben ja mit Beyond the Wall gestartet, weil ich das einfach als Konzept faszinierend fand, eben dieses Spielkonzept. Wir starten mit etwas, wo wir nicht so viel Vorbereitungszeit brauchen, weil alle klassischen Spiele, die es damals so gab, wie DSA oder auch D&D, ich weiß gar nicht, ob das vor 10 Jahren, ob das da aktuell noch war oder ob es das auf Deutsch gab noch, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber auch sowas wie Shadowrun oder so, das hat alles Sachen, wo du erstmal dich reinarbeiten musst. Und wir haben den ganz anderen Weg gegangen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal Sachen, die nicht so kompliziert sind, die schneller gehen. Das war die größte Problematik, erstmal zu überlegen, was macht man damit? Wie organisiert man sich so die Arbeit auch? Weil ich habe ja dann nebenbei noch Post durch die Gegend gefahren und so. Das ist ja auch noch so. Also die meisten Leute machen das ja immer auch noch nebenbei, mehr oder weniger. Also wir machen das jetzt mittlerweile nicht mehr nebenbei. Aber das ist, also lange, lange Zeit macht man es einfach nur nebenbei.
Bei Alex, gehe ich mal davon aus, dass du es nebenbei machst. Ja, wie ist es bei dir, Mel?
Auch das Gleiche. Was natürlich dazu führt, dass wir nicht so viel auf einmal machen können, weil wenn man irgendwie nebenbei versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen mit anderen Dingen als Rollenspiel, dann muss man halt gucken, wann da die Zeit übrig bleibt. Wir haben letztes und vorletztes Jahr auf dem Nordcon den Workshop gehalten, nicht reich werden mit Rollenspiel. Und reich werden mit Rollenspiel, wenn jemand den Tipp hat, wie, kann er mir das gern sagen, aber bisher habe ich keine Ahnung, ob das funktioniert.
D&D ist ganz gut, glaube ich. D&D ist, kann man, also wenn man das besitzt, so, dann wird man reich.
Das, ja.
Aber wenn, allein schon, guck mal, aus Erfahrung, wenn du überlegst, du hast ja früher Siebte See gemacht auch, und ich meine, das war der erste Kickstarter, der 1 Million zusammengekriegt hat. Und das Problem ist, das ist halt weltweit und auf Englisch. Und dann kommt noch das Problem dazu, wir produzieren ja auf Deutsch. Das wird für Pegasus bestimmt keine Millionen gehabt haben, Siebte See.
Nein. Ja.
Aber ich war überrascht, wir hatten gestern Quizabend. Wir wurden unter anderem gefragt, wie viel es gab irgendwie 10 Rollenspiele, die Millionen überschritten haben auf Kickstarter im letzten Jahr. Davon waren irgendwie 4 nicht irgendwie mit D&D verbandelt, ja. Und dann wurden wir gefragt, ja, wie viel haben die eingespielt? Und das waren über 30 Millionen Dollar. Aha. Gut, es war diese Sanderson-Geschichte dabei.
Ja, das war das Brent Sanderson-Ding, ja.
Es haut ein bisschen, glaube ich, daraus falsch. Was ist richtig? Korrigiere mich. Es waren 21 Millionen.
Okay. Ah, okay.
Es war, lass mich zusammenfassen, viel Geld. Aber, okay, ich wollte ein bisschen mit euch, ich komme dann auf die Fragen im Chat auch noch zurück. Bitte werft sie gerne in den Chat hinein. Ich wollte mit euch ein bisschen über den Markt sprechen und auch über das Umfeld. Also du hast D&D erwähnt, Daniel. In meinen letzten 10 Jahren ist da wahnsinnig viel passiert in der Richtung. Also D&D war vor 15 Jahren quasi weg vom Fenster und in den letzten 10 Jahren haben sie sich mit D&D 5 die Marktführerschaft brutal zurückerkämpft. Ist so populär wie nie zuvor oder zumindest seit den 80ern nicht mehr. Man sieht es in der Popkultur, sogar Indie-Games, Mausritter war im Spiegel. Ja, ich meine, das konnte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen, noch vor ein paar Jahren.
Der Spiegel, ne? Also,
keine richtige Zeitung.
Wenn man manche Überschriften beim Spiegel liest, bin ich sehr ratlos heutzutage. Aber gut.
Ja, gut. Ja, wir können dann gerne noch gesellschaftskritisch werden. Aber trotzdem die Frage, ist das jetzt für euch ein gutes Umfeld, um Rollenspiele zu machen, die nicht D&D sind? Oder nimmt euch das eher die Butter vom Brot, dass D&D so dominant ist und also quasi in den vielen Köpfen von jüngeren Leuten, die Rollenspiele machen, ist Rollenspiel D&D? Wie geht es euch damit? Spürt ihr das irgendwie? Könnt ihr das beurteilen? Alexander, möchtest du mal anfangen mit deinem Gefühl?
Gut, dass ich anfangen muss, weil ich bin wahrscheinlich derjenige, der von der die Blase am weitesten weg ist. Das ist zwar mal ein System, mit dem ich mal angefangen habe, aber auch dann schnell wieder aufgehört hat, weil das hat sich dann in Deutschland nicht mehr so ergeben. Was ich um mich herum sehe, ist, ja, also ja, D&D ist das Bekannteste, auch vor allen Dingen das Bekannteste, wenn du sagst, ja, was hast du für Hobbys, LoL spielt, dann kommt sofort D&D, weil sie haben es irgendwo in einem Film, in der Serie oder sonst irgendwo gesehen. Das ist ja das klassische Thema, was seit Jahren da eben schon ist. Aber zumindest bei uns hier unten, so wie ich es sehe oder mitkriege, sind das immer diese geschlossenen Zirkel auch. Also da ist ganz oft dabei, die wollen halt nichts anderes mehr machen. Wenn du dann doch da mal reinkommst und machst was anderes, sind sie aber dann trotzdem sehr offen dafür, mal was anderes zu machen. Bei uns hier unten ist es so, ich glaube, es ist so wirklich so zwei Welten. Dieses Thema Erzählrollenspiele und die D&D-Rollenspiele, das sind zwei Welten, die ganz wenig sich überkreuzen. Jetzt haben wir ja auch nicht so viele Conventions hier im süddeutschen Raum, sage ich jetzt mal, wo das auch passieren kann, muss man auch mal klipp und klar sagen. Die Möglichkeit ist hier nicht so gegeben. Das sind so zwei Parallelwelten, die so nebeneinander existieren. Wie gesagt, hin und wieder, ich habe das jetzt mal probiert, eben im Vorfeld eben da mal in diese Blase reinzukommen. Und du hast dann auch wirklich Leute, denen sagt, ey, das war cool, hat mir Spaß gemacht, erzählen soll ein Spiel, tolle Idee. Und dann fragst du, ja, machst du es nochmal? Ich glaube nicht, weil die sind in dem Konstrukt aber auch sehr zufrieden, was ich auch total in Ordnung finde, um Himmels Willen. Es bringt den Rollenspiel, das Hobby nach vorne, ja, aber es ist in einer eigenen Welt, in einer eigenen Liga.
Ich kann kurz zwei Sachen erzählen. Ich war Ben Riggs, das ist der Mann, der hat Slaying the Dragon geschrieben, diese Retrospektive auf TSR und wie TSR kaputt gegangen ist und sowas. Der hatte einen Vortrag gehalten zum Thema, wie sieht's denn jetzt aus? Wenn D&D so dominant ist, wie geht's denn an den anderen? Und er hatte eine Kurve gehabt aus den 80er, 90ern. Und die interessant war, der hatte dagegen gehalten, so eine Kurve zum Traveller-Rollenspiel. Und die Kurven liefen natürlich, also D&D war dann irgendwo ganz oben und Traveller war natürlich dann weiter unten. Aber die Kurven liefen doch sehr synchron. Also wenn es D&D gut geht, ging es auch Traveller gut. Und wenn es D&D schlecht geht, ging es auch Traveller schlecht. Das ist eine ganz interessante Herangehensweise. Ich muss allerdings sagen, dass ich das, was Alexander gerade gesagt hat, genau so sehe. Es gibt kaum eine Möglichkeit, an diese Leute ranzukommen. Wo sind diese ganzen Leute? Ich habe mich neulich mit Patrick unterhalten, dem Uhrwerk-Patrick, der auch hier im Chat ist, sehe ich gerade. Wo sind diese Leute, die D&D 5 spielen? Die habe ich, du siehst, die klassischen Leute, die Rollenspieler sind und die man so alle so kennt, die sieht man auch auf den Cons. Es sind auch immer sehr ähnliche Gesichter, die man auf den Cons sieht, was auch nochmal ein interessantes Problem ist für die Zukunft. Aber es gibt Leute, die spielen nur D&D und sind auch nicht in der Teil der Community. Der Matthias, mit dem wir damals den Podcast gestartet haben, der hat auf seiner Arbeit einen jüngeren Mann von, weiß ich nicht, 25, 26 und der ist mega Rollenspiel-Fan. Und Matthias hat ihn gefragt, was spielst du denn? Ja, wir spielen D&D 5. Und er sagte, ja cool, das ist ja schon nicht schlecht, aber es gibt ja auch noch andere Sachen. Und hat er so ein bisschen erzählt. Und die sagten, ja, aber brauchen wir doch nicht. Ich hab ja die ganzen D&D 5 Bücher, ich brauche ja erstmal nichts anderes mehr. Damit sind die Leute dann im D&D 5 Bereich drin. Und ich glaube, das gilt auch für DSA. Für DSA brauchst du natürlich auch keine weiteren Spiele mehr.
Ich glaube, das gilt für ganz viel, was sehr umfangreich ist und wo die Leute dann quasi ihre eigenen Mitspielenden sich aufgebaut haben und sich das intern verbreitet hat. Ich kenne das auch aus der Midgard-Community, die haben auch ihre eigenen Conventions. Ich sehe das mit der großen Reichweite von D&D noch ein bisschen anders. Also die Leute, die in diesen Blasen sind, die Rollenspiel persönlich kennenlernen durch andere Leute, die halt nur das spielen, die lernen halt wenig anderes kennen, das ist klar. Aber ich finde es ganz gut, dass die Reichweite mittlerweile in den Medien so groß ist. Dass es Filme gibt, die zeigen, ja, Rollenspieler sind nicht irgendwelche solchen seltsamen Nerds, die immer irgendwie nur in der Ecke sitzen oder so. Sondern dass viel mehr Leute im Mainstream eine Ahnung haben, was das ist. Die müssen das dann vielleicht nicht spielen oder erklären können, aber diese Bekanntheit wird größer. Und dadurch kommen immer mehr Leute, die das hören und denken, weiß nicht genau, was das ist, aber klingt eigentlich spannend. Und für die ist Rollenspiel sehr oft gleichbedeutend mit D&D. Ich merke das sehr oft, weil ich sehr, sehr viel Rollenspiel-Anfangsrunden mache. Also für Leute, die wirklich noch nie irgendein Pen-Paper gespielt haben und einfach das mal austesten möchten, weil sie gar nicht wissen, wie sie sonst da reinkommen. Und da ist, weil ich mache kein D&D, sondern alles mögliche andere, je nachdem, was für ein Setting die mal bevorzugen. aber halt, wie gesagt, kein D&D. Und das ist für viele dann erstmal so ein Aha-Effekt, was es gibt noch was anderes. Und wenn man die Leute dann bekommt, ja, einige gucken sich dann D&D an und bleiben dabei, aber ganz viele lernen dann, dass es ganz, ganz viel Verschiedenes gibt. Und dass man ja auch, wenn man ins Kino geht, nicht immer nur das eine Genre sieht, sondern vielleicht auch noch andere. Und dass man das genauso beim Rollenspiel haben kann. Und dadurch, dass es aber jetzt immer mehr Leute gibt, die überhaupt merken, es gibt Rollenspiel, auch wenn sie es für D&D halten, finde ich es eigentlich ganz gut. Man muss dann halt nur schauen, wo man diese jungen, anfangenden Leute irgendwo abholt, die noch überhaupt keine Ahnung haben und denken, amerikanisches Dream sei ein Rollenspiel.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich glaube, da ist Rollenspiel als Markt und auch als kulturelles Phänomen, weiß Gott, nicht alleine. Also auch wenn ich jetzt ein anderes Hobby von mir anschaue, im Kino, sehr, sehr viele Leute gehen dreimal im Jahr ins Kino, schauen sich einen Blockbuster an und sind sich nicht dessen bewusst, dass man durchaus auch einen iranischen Film im Kino mit Untertiteln schauen kann und das gut ist und dass einen das Freude bringen kann. Die sind jetzt vielleicht nicht überrascht, dass es iranische Filme gibt, aber wenn du so eine Kategorie, mit der du wenig Berührung hast, dann kennst du halt den Mainstream des Mainstreams. Und letztlich, also ich bin gar nicht so überrascht von der Kurve, die du genannt hast, Daniel, weil das ist auch so in der Marktwirtschaft recht üblich, dass wenn die Kategorie gut läuft, dass dann der ganze Markt profitiert. Die Sache ist nur die, dass momentan die Blase, in der wir uns befinden, das ist eine sehr aktive Blase. Die Leute, die sich der Rollenspielszene zugehörig fühlen, auf Cons gehen, hier zuhören, sich irgendwie in Communities engagieren, die sind tendenziell offener dafür. Aber ich bin überzeugt davon und ich glaube, diese Diskussion zeigt es auch, dass halt bei weitem die Mehrheit der Leute, die Rollenspiele machen, immer dasselbe Spiel in immer derselben Runde spielen und damit auch glücklich sind. So wie du es gesagt hast, Alexander.
Da muss ich ja auch mir selber an die eigene Nase fassen. Ich meine, bis Corona hatte ich das Glück, dass wir eigentlich ausschließlich nur Runden am Tisch hatten. Und davon aber sogar teilweise 2, 3, 4 die Woche. Also das ist ein Luxus gewesen. Also wir hatten eher den Stress, dass du zu viel hattest wie zu wenig. Oder dir das aussuchen konntest. Und dann kam diese ganze Thematik eben und dann war es für jemand, der auf Discord nicht so, nicht unterwegs oder gar nicht, den ganzen Kanälen nicht, muss man sich erstmal reinfinden und musste erstmal diese Welt kennenlernen, aber auch dann hat man sie auch schnell schätzen gelernt. Also es gibt jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, mehr Sachen, die momentan online sind, wie am Tisch, obwohl es ja gerade diese große Bewegung wieder zurück gibt. Aber man hat halt einfach in der Zeit Leute kennengelernt, die man also quasi im Spiel nicht mehr missen möchte. Also es ist einfach, wenn du wirklich eine eigene Runde hast, die immer am Tisch war und du nie die Notwendigkeit hattest, wie es bei uns auch im großen Teil so war, dann verpasst du halt was, ohne es halt auch großartig mitzukriegen, dass du was verpasst. Natürlich könnte man ja sagen, du vermisst es auch nicht, was falsch ist, weil ich immer jemand bin, du musst was Neues ausprobieren, damit du überhaupt weißt, ob du was vermisst oder nicht vermisst. Ja, und das ist aber gerade bei so eingesessenen Runden, wie es eben auch bei D&D ist, die werden nie in die Verlegenheit kommen, auf dem Discord oder irgendwo unterwegs zu sein oder irgend sowas ähnliches. Oder oft halt so, genau.
Ja, jetzt hat sich hier aus der Community gerade Boni gemeldet. Bitte, Boni.
Ich würde noch, weil da Mario diesen Hot-Take mit viele wissen nicht, dass sie unglücklich sind. Also oh, ja. Ich bin das schwarze Auge sozialisiert und habe da tatsächlich auch noch eine aktive Gruppe, mit der ich hin und wieder spiele. Und ich bin aber mit das Schwarze Auge als System eigentlich relativ unglücklich. Wir spielen das noch in der 4. Edition. Auf jeden Fall habe ich dann immer wieder versucht, den Leuten andere Dinge näher zu bringen. Ich habe so mit Dungeon World angefangen, da habe ich gemerkt, okay, Dungeon World, quasi, da müssen sie das Setting selber finden, das gefällt ihnen nicht. Dann hat es ja da zu einem PBTA-DSA-Ableger gegeben, habe ihnen das näher gebracht und so. Also ein paar sind da offen und interessiert, aber die meisten auch, glaube ich, Nostalgie bedingt, weil die halt einfach von Teenagerbeinen an DSA gespielt haben, wollen nichts anderes. Für die ist einfach in ihren Köpfen Rollenspiel, so wie es funktioniert, ist so wie DSA in ihrer Kindheit funktioniert hat. Das ist auch tatsächlich so, dass da, wenn ich versuche, in einer DSA 4-Runde etwas anders zu machen, dann stößt das auf Verwunderung und Irritation und wird nicht angenommen. Also da ist es gar nicht so, die sind nicht unglücklich, für die ist einfach, also das ist so, es gibt halt Leute, die essen gern jeden Tag einen Burger und auch wenn der Burger jedes Mal gleich schmeckt, für die ist es okay, dass das halt immer derselbe Burger ist, ne? Ja. Also mag schon sein, dass es Leute gibt, deswegen ist es auch gut, dass es viel Angebot gibt und dass man diese Leute erholt, aber es gibt tatsächlich auch die Leute, die sagen, nö, das ist genau das, was ich will und ja, dabei bleibe ich. Egal, dass es andere Sachen auch gibt.
Ich mache ja mit Andreas, der Abenteuergestalten geschrieben hat, mache ja relativ viele Runden auf Cons so zum Thema Spielleitungsworkshops und wie mache ich Horror im Rollenspiel, was auch immer. All solche Dinge. Und wir haben mal vor einiger Zeit auch so eine Frage gehabt, ne, wie kriege ich denn meine Leute dazu, dass wir irgendwie sowas spielen, was nicht D&D oder DSA ist oder Shadowrun oder Cthulhu oder sowas. Und es ist sehr interessant, ich glaube, das war Robin Laws, ich bin nicht sicher, aber im Zweifelsfall kann man immer Robin Laws zitieren, der wird schon irgendwas Dummes gesagt haben. Es ist oftmals so, dass die Gruppe sich eigentlich für den kleinsten gemeinsamen Nenner entscheidet. Der eine möchte halt gerne Dungeon World spielen, die andere Mitspielerin möchte gerne City of Mist spielen, dann gibt's jemanden, der möchte Dialekt spielen, aber am Ende spielen wir halt alle D&D, weil ja, das haben wir, das kennen wir alle und das ist halt, da haben wir auch jemanden, der das macht. Und das ist dann am Ende die Konsensentscheidung. Das ist dann immer ein bisschen schade. Darum kann ich nur jedem empfehlen, auf so Veranstaltungen hier teilzunehmen, weil da findet man neue Sachen, da findet man auch neue Leute, die dieselben Interesse haben. Oder halt auf eine Convention zu gehen, wo man auch sagt, hey cool, da wird endlich mal so eine Runde angeboten oder ich möchte die gerne mal anbieten, damit ich einmal sehe, wie dieses Spiel gespielt wird. Das ist, glaube ich, entscheidend. Und dadurch können sich dann neue Netzwerke bilden.
Ich glaube auch, also da hat uns Covid auch geholfen und mit uns meine ich jetzt der 3W6 Community, weil nochmal mehr Internationalisierung da war, mal noch mehr Leute dazugekommen sind, die jetzt Zeit hatten, Offenheit hatten, Gleichgesinnte gesucht haben oder einfach auch ein neues Hobby, die jetzt halt teilweise dann auch nach Wien fahren mit 12 Stunden Zugfahrt, um mit uns gemeinsam zu spielen, weil da die Leute sind und halt alles umgedreht ist versus der Standard-Mainstream-Szene. Also bei uns sind die schrägsten Spiele am schnellsten voll und einmal hat tatsächlich jemand D&D angeboten, das war sehr schwierig. Und da überhaupt Spieler zu finden, ist eine andere Geschichte. Lass uns zurück zum Markt kommen, weil die Frage ist ja jetzt, okay, wir haben das, die Kultur ganz gut identifiziert. Wie geht es euch jetzt, wenn es so schwierig ist, sozusagen in einem schon relativ kleinen Markt eine kleine Nische anzusprechen oder diese Nische größer zu machen, indem man mehr Leute, die im Mainstream sind, erklärt, hey, da gibt es noch andere Dinge. Wie seht ihr generell den deutschsprachigen Rollenspielmarkt?
Also ich finde, der wird immer diverser und größer. Da muss man allerdings durch die verschiedenen Blasen hoppen, weil es gibt so den älteren Bereich, der meistens irgendwie so in seinen eigenen Conventions hängt. Dann gibt es die, die seit Jahrzehnten ihre festen Gruppen und Rollenspiel haben, die halt immer bei den für sie üblichen Dinge sind. Und ja, online hat geholfen, dass die Leute sich dann neu sortieren und auch jüngere Leute das besser finden. Aber es gibt so viel Einzelsparten, die teilweise auch gar nichts voneinander wissen. Also Städte, kleine Städte, wo es 2 Rollenspielclubs gibt. Einen uralten, der eigentlich immer einen Con gemacht hat, aber seit Corona nicht mehr. Und einen neuen mit Leuten, die gedacht haben, sie müssen sich mal zusammenschließen, weil sie vor 2 Jahren dieses Rollenspiel kennengelernt haben und das so toll finden und dafür einen Club brauchen. Und die kriegen es hinterher mit, dass es da was gibt. Also ich finde, die Szene ist relativ groß, aber so verstreut, dass man irgendwie die mal einfangen müsste. Also da gibt es ja auch ganz, ganz viele Leute, die viel Elan haben für Neulinge, die in die Szene zu bringen oder wie ihr hier interessante Spiele an Leute zu bringen und generell Vernetzung der Leute, die sich zeitweise denn nicht mehr persönlich treffen konnten. Ich finde, so schlecht geht es der Szene nicht. Man muss halt nur auf gucken, in welche Richtung man schaut.
Wir haben ja auch Sachen, und auch wir sind ja nicht der einzige Verlag, andere Verlage haben auch versucht, eben diese D&D5-Bubble so ein bisschen anzuzapfen. Es gibt ja Unmengen an exzellentem D&D5-Material auf Deutsch, auch international auf Englisch. Das sind ja auch meistens, wo du vorhin das Quiz erwähnt hast mit den großen Kickstartern, da ist nicht nur D&D5-Material dabei, aber da ist auch viel D&D5-Material dabei, was sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Allerdings stellen wir halt fest, so richtig erfolgreich ist das in Deutschland nicht. Ich weiß nicht warum, ob das so eine gewisse Zurückhaltung ist bei es ist nicht offiziell, also so dieser Gedanke, den es vielleicht auch bei D&D 3.0, 3.5 so gab. Ja, nee, so, weiß nicht, Kalamar ist nicht offiziell, das hole ich gar nicht erst, ich brauche nur die Vergessenen Reich oder so. Das kann ja alles sein, aber ich fand das sehr kurios, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert. Gleichzeitig gibt es aber Bücher, hatte mir eben Patrick von Uhrwerk erzählt. Es gibt Bücher, die, was ich so ein Fallenbuch oder so war das. Das funktionierte hervorragend. Aber das war kein klassischer Rollenspielverlag, der es rausgebracht hat. Das war einfach ein anderer Verlag. Panini hat auch angefangen, D&D 5 Rollenspielmaterial rauszubringen. Dieses Ouroboros. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich war. Also ich bemerke nichts mehr davon. Aber die haben halt auch angefangen. Die haben halt gesehen, oh, Rollenspiel ist ein großes Ding. Gucken wir doch mal. D&D 5 scheint ganz gut zu sein. Für uns als Verlag habe ich festgestellt, du musst eine unglaubliche Menge an Zeug rausbringen, damit das irgendwie funktioniert und man da irgendwie von leben kann, ohne im Pappkarton zu schlafen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie das funktioniert, weil man eben, sagen wir mal, grob in zwei Richtungen gehen wir ja. Also mit dem Oldschool-D&D-artigen Kram und eben den erzählerischen Sachen. Und das sind die beiden Richtungen, die wir versucht haben einzuschlagen, und das hat irgendwie funktioniert. Aber betrachtet man einzelne Sachen, und wir haben das letzte Woche gemacht, weil wir Jahresplanung gemacht haben, sieht man, eigentlich funktioniert das irgendwie alles nur insgesamt. Das ist die Quintessenz aus 10 Jahren Verlagserfahrung.
Wir haben bei uns von Anfang an gesagt, wir fassen kein D&D-Material an. Das können andere machen. Es gibt ja auch genügend. Es gibt sicher auch genügend Leute, die das irgendwie spielen. Ob das Einzelne dann irgendwie sich lohnt zu übersetzen, ist noch was anderes. Aber wir haben beschlossen, D&D können andere machen. Wir beziehen uns auf unsere Sachen, erzählend, mit schnellen Regeln, mit eher tiefer Charakterentwicklung. Und naja, wir können halt noch nicht davon leben. Also weiß ich nicht, ob sich das rentiert, aber ich glaube, weil es halt so viel D&D gibt und die Szene in Deutschland im Verhältnis zu den Leuten, die es im englischsprachigen Raum gibt, weil der halt so viel größer ist, halt so klein ist, wie die prozentual in Deutschland, da kann man dann drüber streiten. Da haben wir gedacht, machen wir lieber unseren Fokus, wo wir vielleicht dann irgendwann mal bekannt für sind, welchen Fokus wir haben, und nicht, die machen Rollenspiel, irgendwas, vielleicht D&D, vielleicht was anderes. Darum, das war bei uns eine der ersten Entscheidungen.
Weil Natascha im Chat auch gerade schreibt, dass generell im Verlagswesen die Tendenz ist, mehr und schneller rausbringen, als sozusagen auf die Qualität des Einzelnen zu schauen. Also nicht, dass ihr keine Qualitätsprodukte rausbringt, ganz im Gegenteil. Aber was du gesagt hast, Daniel, das hat ja auch einen Zusammenhang mit dem Thema Crowdfunding. Crowdfunding, ich will sagen, das hat sich von dem Hype vor auch so circa 10 Jahren, ja, Anfangszeiten von Kickstarter, quasi jetzt zum Normalfall für kleinere Spiele entwickelt. Ist ja auch bei euch, Alexander, so gewesen, und bei euch, Mel. Ist das jetzt mehr Fluch oder Segen für euch? Fangen wir mal beim Alexander an, weil das war dein erstes Mal.
Wir haben doch lange darüber überlegt, was wir machen, wie wir es machen. Für uns war eigentlich das Thema, das über ein Crowdfunding zu machen, auch wenn die Summe jetzt nicht so hoch war, einfach der einzige Grund, das irgendwie halbwegs bewerben zu können oder für Aufmerksamkeit zu sorgen. Weil was wäre die Alternative gewesen? Ähnlich wie es Daniel jetzt macht über das Thema, wir machen eine Vorbestellung, wir brauchen aber so und so viel Geld, damit wir das machen können. Das wäre für uns hat gar nicht funktioniert. Keiner kennt diesen Verlag, keiner weiß, wer steht dahinter. Für uns in dieser Situation war es, glaube ich, der einzig gangbare Weg. Für so kleine Sachen, glaube ich, ist das auch noch recht sinnvoll. Ich bin mit jemandem in Kontakt, also ein Bekannter von mir eben, der ist Teil vom Ultra Comics in Nürnberg beispielsweise, großer Comic- und Spieleladen, Rollenspielladen. Der sieht das natürlich etwas kritischer, weil natürlich gerade durch das Thema Crowdfunding, wenn du da spezielle Angebote machst, die alle abgreifst und dann für ihn eigentlich nichts übrig bleibt, weil er davon nichts hat, muss man das vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Aber für so kleine Produkte, die jetzt wie bei uns, die werden keine 500, 600 Leute irgendwie ziehen, ist es, glaube ich, die einzige Möglichkeit, das vernünftig über die Bühne zu kriegen. vielleicht später irgendwann mal, wenn man sagt, okay, man hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, kann man über Vorbestellungen gehen, aber aktuell hätte ich für uns keine andere Möglichkeit gesehen, das anders irgendwie zu verwirklichen, ja.
Wir haben unsere ersten Bücher auch als Crowdfunding gemacht bei Kickstarter. Das hatte verschiedene Gründe. Bekanntheit hatten wir nicht auf dem Plan. Da haben wir gedacht, das würden wir auch noch auf die andere Möglichkeit hinbekommen. Da brauchen wir kein Crowdfunding für. Aber wir hatten uns gerade vorher gegründet als UG und natürlich mit Startkapital. Aber unser Crowdfunding war über 2 Hardcover-Bücher mit je 300 Seiten. So viel Startkapital, dass wir da die Druckkosten vorstrecken können, ist hoffnungslos. Also das hatten wir jetzt nicht, hätten wir sicher überlegen können, aber haben wir gedacht, so als Anstoßfinanzierung ist das vielleicht praktischer. Dazu hätte es kein Crowdfunding geben müssen, das hätte man auch mit Vorbestellaktionen oder sonst was versucht. Da wir aber diese Sondersituation hatten, dass es die Bücher ja schon mal auf Deutsch gab oder zumindest eins davon, das Grundregelwerk, war uns das lieber, um so feststellen zu können, wie viele Leute unterstützen das jetzt wirklich. Weil vorher schreien und sagen, oh ja toll, mach das mal, können ganz viele Leute. Dann uns hinterher aber Geld dafür geben, ist nochmal was anderes. Und das war halt der zweite Grund, warum wir gesagt haben, das ist jetzt doch mal vielleicht als Crowdfunding besser. Das war dann das Regelwerk und die große Kampagne. Wir haben jetzt gerade die als Vorbestellaktion, nicht mehr als Crowdfunding für das Spielleitungsbuch und gucken dann, wie wir das weitermachen. Aber das war halt so der andere Grund für das Crowdfunding und ein ganz anderer. Ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist. Wir hatten, weil wir ja am Anfang nicht so ganz festgelegt waren darauf, was für ein System wir rausbringen, haben wir schon mit ein paar ausländischen Verlagen geredet gehabt. Und Oliver, der bei uns auch im Verlag ist, der hatte schon mal einen eigenen Verlag und hat natürlich dann ein bisschen mehr Überblick auf die amerikanische Szene vor allen Dingen. Da habe ich wenig Ahnung von. Da haben viele gesagt, mit so einem ganz jungen deutschen Verlag, ja, deutsche Szene ist ja eh immer nicht so groß, mit denen arbeitet man lieber zusammen, wenn man weiß, die haben schon mal was gemacht. Und was gemacht bedeutete bei ganz vielen, die haben schon mal ein Crowdfunding gemacht. Weil das ist dann was Handfestes, was die sehen können, ein Crowdfunding, was funktioniert hat. Die Summe ist dann gar nicht mal so wichtig, sondern halt nur, ist es durchgekommen oder nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir uns für Kickstarter entschieden haben und keine der anderen Plattformen, weil Amerikaner die besser lesen können.
Das ist auch interessant. Also das mit dem hey, was könnt ihr denn so? Das hatte ich auch. Auch so richtig, richtig viele Fragen. Ne? Ja, habt ihr denn Kontakt zu Händlern? Habt ihr denn Kontakt? Wie vertreibt ihr das Zeug denn und so? Und wovon geht ihr denn aus? Viele, viele Fragen hatten wir auch bei dem einen oder anderen Projekt. Aber das mit dem Kickstarter ist interessant. Ja, stimmt. Ist natürlich auch in den USA, da die brauchen halt kein Game on Tabletop oder sowas. Da ist Kickstarter halt die grundsätzliche Weg, irgendwas durchzuführen in der Hinsicht. Oder jetzt Backer-Kit.
Aber ihr macht ja gar keinen Kickstarter.
Nee, ich glaube halt, dass wir nicht unglaublich viel mehr Leute erreichen würden. Also interessant sind ja immer, wie viele Leute mitmachen bei so einem Ding. Also die Zielsumme am Ende ist nicht ganz so spannend, kann auch spannend sein, aber die Menge an Leute ist ja interessant. Und da haben wir bei den Vorbestellungen, die wir auf der Homepage machen, den Eindruck, wir kommen irgendwie in dieselbe Kategorie. Jetzt ist es natürlich so, das ist auch so ein Ding, was wir durchaus häufiger mal diskutieren, erreichen wir vielleicht andere Leute? Das ist vielleicht natürlich etwas, wo man überlegen muss. Allerdings kosten die Plattformen natürlich Geld. Die wollen ein paar Prozente haben, 10% oder ich weiß nicht, was Game on Tabletop mittlerweile möchte. Aber ich glaube, Kickstarter war so ungefähr 10% oder so von der Zielsumme am Ende. Muss man einkalkulieren, ist ja, das kann man alles machen. Dafür kriegt man ja auch die Möglichkeiten, über Kickstarter viele Sachen zu machen. Also ich sag mal, unsere Homepage mit den Vorbestellungssachen ist ja nicht sehr hübsch. Also das ist halt zweckmäßig, sage ich mal. Aber Kickstarter kann man schon tolle Sachen machen. Also und Game on Tabletop auch. Das sieht schon sehr hübsch aus. Ist aber auch nochmal Arbeit, muss man auch wieder machen. Aber der Faktor, den Alexander vorhin angesprochen hat, ist natürlich auch nicht uninteressant. Da ich hier auch Roland sehe, der Cernmeister, ist natürlich auch, wie läuft das denn über den Handel dann später? Und ich sag mal, die Rollenspielläden werden halt auch immer weniger in Deutschland. Das ist nicht so einfach. Da trägt Crowdfunding mit Sicherheit zu bei. Das Problem ist wirklich, mittlerweile können wir auch ab und an mal was drucken, ohne zu sagen, hey, wir müssen wieder eine Vorbestellung machen oder so. Und wir machen schon deutlich mehr Vorbestellungen, als ich gerne möchte. Aber du kommst nicht drum rum. Allein die Sache, was auch Melanie gesagt hat, wie viele Leute wollen das denn wirklich haben und sagen auch, hier ist mein Bündel Geld, was ich auch hinlege. Und nicht so, ja, ja, das hole ich mir dann in 2 Jahren mal. Dafür ist der Markt halt zu fragil, das ist mir zu gefährlich. Da muss man einfach genauer wissen, wie die Sache so ausschaut. Du kannst dir, glaube ich, nicht so viele schlechte Produkte leisten in dem Markt. Das ist zu kompliziert.
Ja, weil dir dann schnell mal das Geld ausgeht, oder?
Genau, da geht einem dann irgendwann das Geld aus, ja. Und du hast ja auch laufende Kosten. Also wir haben nach Jahren, ich glaube 9 Jahre haben wir gebraucht, um eine Teilzeitkraft einzustellen, die Sarah. Und das ist ja lächerlich eigentlich. Also das ist kein Unternehmen würde so funktionieren. Das geht nur, indem du irgendwie, wie üblich beim Schreiben, ne, du gehst halt zur Tastatur, öffnest die Venen und blutest in die Tastatur rein. Das ist das, wie das hier alles angetrieben wird.
Ja, jetzt ist einiges Spannendes im Chat gerade gelaufen, um es kurz zusammenzufassen. Also Natascha hat auch geschrieben, es war kürzlich das Crowdfunding von Gauntlet für The Between, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und die haben das auf Backerkit statt Kickstarter gemacht, weil sie sich die Kosten dafür sparen wollten, weil Backerkit günstiger ist, und waren total enttäuscht davon, weil sie gemerkt haben, sie kriegen die Publicity nicht zusammen, so wie bei Kickstarter. Und Gauntlet ist ja wirklich keine kleine Community und die hatten einen riesen Hit mit Brindlewood Bay. Also es ist auch interessant, dass sie da den Direktvergleich haben. Man kann natürlich nicht die Dinge nicht 1:1 vergleichen. Ja, gibt vielleicht andere Gründe. Was ich noch sagen wollte zum Thema Handel. Ich rede ja auch immer gern hier mit unserem Fachhändler unseres Vertrauens von Planetary hier in Wien. Und dem wäre natürlich am liebsten, wenn er wie früher einfach bei 1-2 Großhändlern anfragen könnte und sagen, hey, schick mir das und das und das. Und er hätte natürlich am liebsten, wenn er alles in Pegasus schicken würde. Aber mit den Margen funktioniert das nicht mehr. Also für den Handel ist es natürlich schlecht, wie das läuft, weil der verdient dann Geld an D&D und Cthulhu und Shadowrun vielleicht ein bisschen. Aber diese kleinen Spiele, das ist dann wieder, das ist ein Liebesdienst, ja. Oder ein Dienst am Kunden, wo er sagt, ich mache mir die Mühe und trete den Patrick von System Matter so lange in den Hintern, bis er uns die Bücher schickt und so. Aber die sind da jetzt auch zu kaufen, ja.
Du darfst auch nicht vergessen, also Vertrieb bedeutet 50% vom Endverkaufspreis. Also, und das muss dann sich immer noch rechnen. Wenn ich das Buch verkaufe für 50 Euro, dann kriegt der Pegasus kriegt's für 25. Und dann müssen all meine Kosten drin sein, plus noch das, was für den Verlag abfallen muss. Also das... Ja. Das ist,
im Idealfall ist es natürlich so, wie Roland sagt, dass du sozusagen Kickstarter wirklich ein Kickstart ist für ein Produkt, das nachher auch in den Handel kommt, das eine zweite Auflage, eine dritte, eine vierte, eine fünfte hat. Bei Brettspielen funktioniert das hervorragend, bei Rollenspielen mal so, mal so. Und ihr habt ja auch einige Produkte, war auch eine Frage im Chat an dich, Daniel. Ihr habt ja auch einige Produkte, die wirklich gut gelaufen sind. Gab es da eins, was euch so richtig überrascht hat, wie gut das gelaufen ist?
Mausritter ist tatsächlich, man fiebert ja immer so in der Hoffnung, ne? Irgendwann hat man dann irgendwas, was verfängt, was ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Hatten wir dann Glück mit Mausritter, das ist wirklich, wirklich sehr schön. Aber auch damals Dungeon World hat uns auch sehr überrascht, haben wir auch, ich glaube, 3-mal nachgedruckt, dann irgendwie keine 10.000 Auflagen oder sowas natürlich, aber trotzdem war das überraschend, weil das ja auch eines der ersten PBTA-Sachen war, aber offensichtlich immer noch den Nerv getroffen hat. Der Witz ist leider, dass man die Dinger nicht vorhersagen kann. Das kann das beste Spiel. Hier, Any Gewinner, irgendwas. Die kennt kein Mensch hier. Ne? Also hier wahrscheinlich schon, aber so in Deutschland oder so, Any nie gehört. Das kann ein super Bestseller sein in den USA oder weltweit oder so. Das ist dann am Ende reine Glückssache. In Italien hat mir Enrico hier, unser Kollege aus Italien, eben erzählt, 4 gegen die Finsternis, das ist da ein Familienspiel. Das hat 5-stellige Auflagen. Das wird verkauft, das ist immer wie, ja, es ist irre, aber das ist so, ja.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass vielleicht auch noch so ein richtiger durchschlagender Hit passiert, wer weiß.
90% der Spieler hören auf vor dem großen Gewinn, ja.
Davor auch noch die Frage, ob ihr spürbare Auswirkungen vernehmt, was Streaming betrifft. Spielt das eine Rolle? Macht es einen Unterschied für euren Erfolg oder für den Markt generell?
Ich finde, das ist die moderne Möglichkeit, Systeme bekannt zu machen. Leute spielen entweder freiwillig oder, keine Ahnung, weil man sie dazu überredet oder ihnen kostenlos oder bezahlt irgendwie was gibt. Also was wir nicht tun, aber so funktioniert ja der Markt. Irgendwas und die stellen das vor. Halt im Sinne von einem Stream, irgendein Let's Play oder eine Vorstellung. Das ist halt einfach moderne Art, sowas zu verbreiten. Und mit Glück ist das halt so ein Community-Ding, dass die Leute das alle freiwillig spielen. Da haben wir mit City of Mist relativ viel Glück, weil es, bevor wir überhaupt angefangen haben, gab es eine sehr kleine, aber sehr agile Fanbase in Deutschland, die wir dann halt mit übernommen haben zum Glück. Und die alles Mögliche gemacht haben an Streams und Regel-Mini-Erklärungen und alles. Und das ist halt für Leute, die neu in irgendwas anfangen, gut, weil dann gibt es auf diversen verschiedenen Plattformen irgendwelche Infos darüber, weil nicht jeder guckt dann vielleicht gleich auf die Verlagsseite, sondern gibt bei Google einfach irgendwie nur das Spiel ein. Ja, dann ist da zwar irgendeine Website, aber ach, so ein YouTube-Video ist dann doch gerade mal netter. Und je mehr da ist und auch je mehr das irgendwie in Videoformat ist, desto besser.
Alexander, ihr habt ja auch recht viel gemacht, oder, für euer Crowdfunding?
Also wir haben, ohne Streaming hätten wir es wahrscheinlich selber gar nicht mal kennengelernt, das Spiel, muss man auch dazu sagen. Das war schon mal die Thematik ohne den Stream von 3P. Und auch die Vorstellung des Systems hätte ich davon nicht erfahren und hätte nicht angefangen, die Leute in meinem Umfeld damit zu nerven. Ja, also für uns war das schon sehr wichtig, also dass da nochmal, da war nochmal dann Talk online, da war da nochmal ein Let's Play online auf verschiedenen Kanälen. Und das hat man dann schon gemerkt, dass das nochmal Einfluss hatte auf die Leute, die das dann gebackt haben zum Schluss. Also gerade weil halt dann beim Talk wir zu zweit beide anwesend waren, beim Let's Play dann einer von uns dabei war, wenn du halt einmal ein Gesicht zu dem Verlag hast oder zu den Leuten hast, einfach mal irgendwie so eine Stunde so ein Gefühl hattest, wie tickt der oder wie ticken die, dann macht das schon ganz schön was aus. Und das hatte, also für uns war das sehr, sehr, sehr positiv. Also ja, muss ich echt sagen.
Den Erfolg, also World Wide Wrestling, befindet sich in den letzten Kartons. Also ich glaube, den Erfolg haben wir zu verdanken, dass du es, Markus, halt präsentieren konntest mit echten Wrestlern und bei Orangenspalter zum Beispiel. Das ist halt super wichtig. Aber es ist genauso, wie Melanie sagt, das ist, entweder haben die Leute dann selber Bock, sowas zu machen, also haben dann irgendwie Lust drauf und das ist dann genau das Spiel, was super gut passt, oder du musst es halt irgendwie mit Geld dann irgendwie bezahlen oder so. Und wir haben auch so eine Bezahlgeschichte mal gemacht mit Leuten aus dem Rocket Beans-Kosmos, das war für Mausritter damals. Das versucht man und dann, Problem ist, das kannst du ja auch schlecht messen, sowas. Also du kannst dann mit so Gutscheinen messen und solche Geschichten. Aber so richtig überzeugend war das am Ende dann nicht. Und die Frage ist eben immer, da du ohnehin immer auf so einem sehr geringen Niveau arbeitest, so, was kommt denn da raus so am Ende des Jahres? Der Umsatz ist immer toll, aber das, was hängen bleibt, ist halt nichts. Darum muss man irgendwie gucken, wie organisiert man sich das alles? Dann ist das gar nicht so einfach, ob die Investition sich dann da lohnt. Insofern bin ich super dankbar für alle Leute, die dann das wirklich aus sich heraus, die Bock haben, das aus sich heraus zu machen, weil gerne, wir schicken das dann gern zu. Hey, wenn ihr Bock habt, cool. Und das andere ist halt die Mund-zu-Mund-Propaganda, die am Ende essentiell ist. Dass dann jemand sagt, hey, ich habe das Ding gespielt und das war richtig gut, jetzt hole ich das mal und präsentiere das meiner Gruppe. Ne, Sachen weitererzählen, das ist wichtig.
Diese ganzen Let's Plays sind ja auch nicht so viel anders als früher, in Anführungsstrichen, also die Gruppen zu Hause oder vielleicht mal auf einer Convention, aber vor allen Dingen, einer findet das System cool, macht seine eigene Runde zu Hause, dadurch finden die anderen das auch cool und erzählen das weiter. Und so ein Let's Play-Video hat einfach noch mehr Reichweite als die eine Person, die das dann jeweils immer ihren 5 Spielenden geben kann oder so.
Wir sind schon fast um mit unserer Stunde, die wir uns vorgenommen haben, aber zum Schluss, es waren auch schon Fragen dazu im Chat und ich habe auch einige Fragen da vorbereitet gehabt, wollen wir über die Zukunft sprechen. Wie sieht denn die Zukunft aus? Was müsste sich ändern, damit es euch allen besser geht und damit auch den Spielen, die wir alle so sehr lieben? Oder was würdet ihr euch wünschen? Also jetzt ist die Zeit, wo das Wünschen wieder hilft. Ja, was müsste sich ändern? Wer hat da eine Idee?
Sorry, es ist irgendwie nur kurz aus dem Chat. Tax the Rich ist schon nicht schlecht. Ja. Vermögenssteuer wäre ein ganz sinnvolles Ding. Aber das löst nicht alle Probleme. Bitte, Melanie.
Mein größter Wunsch ist, bitte weniger Bürokratie und Kram für Finanzamt und Buchhaltung. Weil ich habe diesen Verlag gegründet, um Rollenspiel zu machen. Ich möchte Geschichten erzählen, ich möchte Abenteuer schreiben und coole Systeme spielen und nicht Buchhaltung machen.
Ja, da kommen ja immer neue Sachen dazu, die einen vor Herausforderungen stellen.
Alle Selbstständigen applaudieren still oder laut. Ja, genau. Eben auch im Chat.
Es wird dir so schwer gemacht wie möglich, habe ich manchmal den Eindruck, weil du bist eine Anomalie in dem System. Du kannst dich selbstständig machen, wenn du ein Arzt bist oder ein Anwalt oder ein Notar oder sowas. Oder deine Firma übernimmst, die Handwerkerfirma von Mutter und Vater oder so. Dann geht das, dann ist das okay. Aber sobald du irgendwie so ein Ding machst, was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, dann wird's echt unmäßig schlimm. Also das ist wirklich schrecklich. Aber ich sollte nicht so viel jammern. Alex.
Wünschen.
Genau, wir sind bei Wünschen. Alex, bevor ich überlege mal meinen Wunsch.
Nee, also da gebe ich euch schon recht. Also wir haben in den letzten 8 Monaten auch, also das Thema Bürokratie, wir haben das jetzt so wirklich zweigeteilt. Wir haben einen, der kümmert sich nur um solche Sachen. Eben mein Kumpel eben, weil das einfach nicht mehr anders funktioniert. Das fängt schon an, dann hast du den Namen Dunkelmänner und willst ein Bankkonto eröffnen. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein Problem ist. In Deutschland schon.
Rollenspielverlag in Hamburg hat auch Schwierigkeiten, wenn man denn erstmal gefragt wird, ob das was mit Rollenspiel auf der Reeperbahn zu tun hat.
Mhm. Ah, kommt das noch dazu, ja. Mhm. Ja. Wir sind da ja recht neu. Also wir sind auch wirklich mit den Leuten, mit denen wir bis jetzt zu tun hatten, immer echt mit offenen Armen empfangen worden. Das muss man mal klipp und klar sagen. Auch mit Rat und Tat. Und das ist, was die Szene, glaube ich, nämlich auch ausmacht, finde ich jetzt mal. Das ist jetzt ja die größte Szene, aber es ist eine sehr hilfsbereite und in größten Teilen auch sehr offene Szene. Also mein Wunsch ist, dass das einfach so bleibt, allgemein auch für uns so bleibt. Das fand ich nämlich, wenn du mal Probleme oder Nöte oder Sorgen hast, dann kannst du auch mal mit jemand drüber sprechen, der das schon seit Jahren macht und der sagt nicht, hey, du bist aber jetzt ein Konkurrent von mir. Nein, wir sind kein Konkurrent, also weil wir auch einen ganz anderen Blickwinkel haben. Wie gesagt, für uns ist das ein Nebenprojekt. Wir werden nie versuchen, davon leben zu wollen. Wir haben 2 Jobs. Wir wollen halt nur gucken, dass wir trotzdem in dem gleichen Fahrwasser drin sind, um nicht für andere irgendwie was kaputt zu machen oder irgend sowas durch Unwissenheit oder irgend sowas, was ja auch passieren kann. Ja, und die offenen Armen, den wir empfangen wollen, dieser Rat und Tat, den wir bekommen haben. Wenn das nächste Jahr genauso läuft, bin ich echt, echt sehr glücklich. Bin ich happy für unseren Bereich.
Ich sehe das genauso mit den Mitbewerbern und MitbewerberInnen, die es gibt. Das ist eigentlich, man kennt sich eh. Du gehst halt irgendwie ein Jahr auf alle Cons, hast du alle Leute einmal gesehen, die in der Szene irgendwas machen. Das ist relativ einfach, wenn die nicht gerade in Wien sind. Also das ist ein bisschen weit weg. Aber ansonsten ist das...
Hallo?
Ansonsten ist das völlig in Ordnung. Du triffst halt wirklich, es sind immer dieselben Leute. Das ist auf der einen Seite ist das schön, auf der anderen Seite ist das halt vielleicht auch ein Wunsch, den ich habe. Ich habe vor einiger Zeit bei Sly Flourish, der schreibt diese D&D hier, wie mache ich Spielleitungssachen, Artikel und auch eine Webshow. Und er hatte ein Interview aufgeschnappt von jemandem von Wizards of the Coast und der Typ von Wizards of the Coast wurde gefragt, hey, wie gut ist denn Wizards of the Coast darin, die Marke D&D oder das Rollenspiel D&D so zu verwalten und weiterzutragen, so die Fackel, an die nächste Generation. Und dann sagte der Wizards of the Coast Typ, dessen Name mir leider gerade nicht einfällt, der sagte, hier ist eine interessante Frage, aber jetzt würde ich mal gerne umgedreht machen. Was macht denn die Community, um das Rollenspiel weiterzutragen? Also als Verlag kommst du nur so und so weit. Ich sag mal, du kommst als Verlag sehr, sehr schwer in Schulen rein. Das ist nahezu unmöglich. Weil du immer diesen, ja, aber das sind Kapitalisten, die wollen Dinge rausbringen und die wollen Unmengen Geld verdienen. Das ist nicht ganz falsch. Man muss halt Geld verdienen, um neue Sachen zu machen. Aber es ist auch nicht ganz richtig. Wir sind ja keine Coca-Cola oder Pepsi-Schule oder so ein Quatsch. Das gibt's ja nicht. Aber diese Möglichkeit, also ne, so junge Leute irgendwie reinzuholen in diese Szene und die nicht nur dann D&D spielen und sowas, super schwierig. Kannst du nur über Umwege machen, wie die Dragon Legion, die dann solche Sachen macht, oder engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die dann irgendwie Lust haben, Rollenspiel-AGs mehr oder weniger in ihrer Freizeit dann anzubieten, um sowas dann zu machen. Aber die Frage ist eben auch, was kann die Community machen? Ne? Also aufhören, dieses Gatekeeping zu betreiben und solche Sachen. Das ist so ein Ding, was auch Markus Plötz als Thema sich sehr auf die Fahne geschrieben hatte. Und das kann ich kann das verstehen. Also diese Freude, dass jemand anders ein Spiel spielt und daran Spaß hat und nicht zu sagen, ja, was spielst du denn den Quatsch dann noch? Also das spielt man doch seit 10 Jahren nicht mehr sowas. Diese Art, also dass man irgendwie sagt, hey, cool, wir haben alle dieselbe Hobby und ja, der eine spielt halt lieber herausforderungsorientiertes Spiel und der andere spielt halt lieber erzählerische Dinge, aber trotzdem kann man so, der gemeinsame Nenner ist, ach, wir kommen irgendwie alle zusammen und haben irgendwie Spaß auf einer Con oder wir spielen halt das Spiel und nicht zwangsläufig muss ich dich davon überzeugen, dass mein Spiel besser ist als deins und sowas. Das sollte man eigentlich überwinden im Laufe der Zeit. Und ich glaube, dann geht es auch der Community insgesamt gut. Und dann kann man auch das so ein bisschen kultivieren.
Ist auch ein schönes Schlusswort, glaube ich. Gerade hier in der Community ist natürlich hier Preaching to the Converted. Ich sehe hier unter den Zuhörenden wahnsinnig viele Leute, die sich extrem engagieren, um es weiterzutragen. Und das ist ja auch das Motivierende, glaube ich. Ja. Also da gibt es auch von uns auf jeden Fall für euch extrem viel Rückenwind und auch Dankbarkeit, gerade von all jenen, die von uns, die wissen, wie unfassbar viel Arbeit es ist, so ein Rollenspiel zu produzieren, wie wahnsinnig viel Herzblut da reinfließt und in Relation zum Herzblut und der Zeit und der Energie, wie wenig Geld da drin ist. Was echt schade ist, weil wenn ich mir was wünschen würde, ist, dass ihr alle drei und euer ganzer Verlag in Geld schwimmt. Das wäre einfach nur fair. Es wäre nur fair.
Was Natascha schreibt, Unmengen Geld, ja. Ja, das Dumme ist halt, das Produkt, was wir anbieten, ist halt auch irgendwie, du brauchst halt nur ein Buch und dann kannst du theoretisch gesehen jahrelang, jahrzehntelang damit spielen. Bist eigentlich durch. Es ist ein schlechtes Produkt.
Mein Regal sagt was anderes, Daniel.
Ja, natürlich. Darum lebt das Zeug noch, weil ich bin mir sicher, alle, die wir hier sitzen, man sieht den Kram hier hinten, ja. Man kauft halt die ganze Zeit Zeug, weil man findet das Hobby halt geil. Und es ist, ich sag's ganz ehrlich, es ist ein vergleichsweise billiges Hobby. Es ist wesentlich kostengünstiger, als wenn man tauchen würde oder sein Auto irgendwie aufmotzt oder so. Ich finde, da ist Hobby, Rollenspiel ist eigentlich noch echt sehr dankbar. Es sei denn, man fängt an, diese Edelsteinwürfel zu kaufen, dann vielleicht.
Ja, ja. Wir haben eh schon 5 Minuten überzogen, aber es war eine super spannende Diskussion. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, dass ihr auch euch am Sonntagabend dafür noch Zeit genommen habt. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, mitdiskutiert haben im Chat. Es war super fein. Ich wünsche euch noch einen schönen Con-Abschluss für alle, die heute Abend noch eine Runde haben. Und bleibt uns gewogen, bleibt weiter auch bei uns im Discord. Wie bei der letzten Diskussion schon erwähnt, werden wir weiter Events machen. Es wird im August eine Con geben. Es wird davor auch schon in Zusammenarbeit mit Paradise, auch einer Community, die wahnsinnig viel macht, hier in Wien, ein Indie-Game-Abend geben. Wir tun also weiter und lassen nicht locker, bis wir alle in Geld schwimmen. Also ich nicht, weil ihr alle in Geld schwimmt. Okay, vielen Dank euch. Schönen Abend noch.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Vielen Dank.